Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Von Menschen inspiriert werden, die ihren Traumjob bereits gefunden haben und diesen jeden Tag ausleben. Das dachte ich mir, ist eine super Idee als Reihe für diesen Podcast. Und mein erster Gast ist heute Tim Duffner. Tim hatte ich vor, das ist jetzt schon Jahre her, auf jeden Fall haben wir uns im Konzern kennengelernt. Und damals hatte Tim für die Eiscreme-Marke Ben & Jerry's gearbeitet und hatte dort, wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Job. Und zwar war er als Social Activist unterwegs. Was das genau war und was er da gemacht hat, würde auf jeden Fall berichten. Spannend finde ich auch, dass er dann für sich erkannt hat, ich glaube, das hier ist es doch nicht. Ich möchte was Eigenes machen und sich einfach so sehr von einer Vision hingezogen gefühlt hat, dass er zusammen mit einem Geschäftspartner eine soziale Granola-Rösterei, die Hey Ho heißt und in Lüneburg sitzt, gegründet hat. Und das Besondere ist, dass sie dort nicht einfach nur den Hafer rösten und leckeres Granola zum Frühstück oder sonst wann herstellen, sondern das Besondere ist, dass dort bei Hey Ho in Lüneburg Menschen beschäftigt werden mit den wirklich unterschiedlichsten Lebensgeschichten, die du dir so vorstellen kannst. Also egal, ob jemand mal im Gefängnis saß, ob er eine Sucht oder psychische Erkrankungen als Vergangenheit hat, das ist völlig egal. Und für Tim, seinen Geschäftspartner und Hey Ho als Unternehmen bzw. als Social Business zählt einfach nur, dass bedeutungsvolle menschliche Begegnungen stattfinden. Und das finde ich total bewegend und möchte dir gerne auch nochmal einen Satz vorstellen von der Heyo-Seite. Wir glauben an die Kraft von zweiten Chancen und erleben jeden Tag die gute Energie, die entsteht, wenn sich Menschen begegnen, die sonst keinen Kontakt hätten. Und ich finde es einfach so wahnsinnig toll und Tim auch einen so spannenden, inspirierenden Menschen, der gleichzeitig Wundervolles tut und wirklich neue Visionen. Und wenn man solche Wörter wie Diversität und New Work mal denkt, das tatsächlich wirklich umsetzt in einer ganz bedeutungsvollen Ebene und dabei einfach gleichzeitig so bescheiden ist und so nett. Und ja, deswegen musste ich ihn hier einladen und möchte ich jetzt gar nicht lange hier mit meinem Vorwort beschäftigen, sondern wir springen jetzt ins Interview. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Tim, endlich haben wir es geschafft. Ich habe eben noch mal geschaut. Es waren tatsächlich, glaube ich, fast 2,5 Jahre, die ich immer wieder versuchen musste, dich hier zu gewinnen für den Podcast. Und ich freue mich total, dass es heute soweit ist. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Du bist ja hier im Podcast Gefühlt Erfolgreich. Und meine erste Frage an dich ist, wann fühlst du dich denn erfolgreich?
Tatsächlich fast nie. Das ist für mich so ein ganz so ein ganz komisches Ding. Ich gucke ganz selten auf mich selbst und fühle mich erfolgreich. Das ist selten, wenn ich Erfolg verspüre, dass ich den so mit mir verbinde als Person.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Wir haben uns ja kennengelernt bei Unilever, das ist ganz, ganz lange her schon. Und damals dachte ich mir schon, eigentlich hast du somit den allercoolsten Job im Haus. Du hast ja auf Ben & Jerry's gearbeitet, also auf der Eiscreme-Marke. Und dein Job war Social Activist. Und dann dachte ich mir, wow, das klingt richtig, richtig gut und die Marke ist total toll. Was hast du denn da gemacht damals?
Ich habe tatsächlich auch ein paar Jahre vorher schon dort gearbeitet und wurde ganz oft gefragt oder beziehungsweise mir wurde gesagt, dass ich doch eigentlich da gar nicht hinpasse in die Firma. Also immer wieder wurde mir das so fast vorgehalten und irgendwann habe ich, glaube ich, kapiert, wo ich aber hingehöre in der Firma und habe ganz, ganz bewusst gesagt, ich würde gerne nochmal Ben & Jerry's machen. Also war tatsächlich kurz vorm Absprung zu dem Zeitpunkt und habe das aber noch einmal in den Ring geworfen und wie der Zufall es so wollte, wurde der Job frei und ich wurde als passend erachtet, sozusagen das Deutschland-Österreich-Schweiz-Geschäft für Ben & Jerry's zu leiten. Zu dem Zeitpunkt noch ein ganz, ganz kleines, so ein bisschen unter dem Radar laufendes Geschäft. Und das hat mir tatsächlich so eine unglaubliche Freiheit gegeben, Dinge so zu machen, wie ich sie als richtig empfand. Und das war so ein bisschen ungekannt auch in dem Umfeld.
Und also da ging es ja wahrscheinlich zum einen tatsächlich die Marke zu steuern, ne? Sei es jetzt aus Marketing-Sicht, sei es natürlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht, dass sie natürlich auch bekannter und größer wird in Deutschland, weil wie gesagt, am Anfang war das ja wirklich noch recht unbekannt und so ein kleines, zartes Pflänzchen in Deutschland, das kann man sich heute, finde ich, gar nicht mehr vorstellen, ist gar nicht mehr wegzudenken, Ben & Jerry's aus dem Eisregal. Aber ihr hattet ja schon immer auch diese starke soziale Komponente und was hat dich denn da bewegt oder warum war das vielleicht für dich so wichtig, dann eben auch nochmal, wie du gesagt hast, den Hut in den Ring zu werfen, so rum und zu sagen, okay, das ist, glaube ich, nochmal was Passendes für mich.
Ja, zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch noch gar nicht so sehr verbreitet, dass Werte und Haltung für eine Firma oder eine Marke eine wirklich größere Relevanz haben. Und ich erinnere mich noch genau in dem Bewerbungsgespräch für den Job habe ich, glaube ich, eine flammende Rede für den Activism von Ben & Jerry's gehalten. Und als ich dann den Job bekommen habe, was ewig gedauert hat, ich wurde da so ein bisschen, mir wurde nichts gesagt und irgendwann hieß es, ja, du hast den Job eigentlich sofort nach dem Interview gehabt, aber ich musste dann noch ganz lange warten. Und als ich ihn dann bekommen habe, habe ich im Grunde eine Ansage bekommen. Das hieß, fokussiere dich aufs Geschäft, aufs Eiscreme verkaufen und lass mal diesen gesamten Social-Teil oder diesen gesamten Activism-Teil erstmal weg. Da ist die Firma noch nicht. Vergiss das erstmal.
Welches Jahr war das?
Das war, das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall über 10 Jahre her. Also, so 2011 wahrscheinlich, ich bin ganz schlecht in Daten. Und für mich war so ganz klar, wenn ich hier noch was mache, dann so wie ich das will. Es war so, war für mich absolut überhaupt keine Option zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem war dann, also ich habe das total gerne gemacht, weil es unglaublich toll ist, sozusagen, so diese Begeisterung für Eiscreme generell weckt ganz viel Möglichkeiten, Dinge zu bewegen. Es lässt sich ganz schlecht irgendwie miteinander schimpfen, wenn man gemeinsam Eis isst. Also so, das so alles rund um dieses Eis zu nutzen, um sich für Themen einzusetzen, das hat riesig Spaß gemacht. Und trotzdem war ich dann sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden oder beziehungsweise habe einfach ja Vertrieb, Marketing, logistische Themen, alles Mögliche gehabt und habe am Ende dann doch nur so was wie 5% meiner Zeit wirklich auf Dingen gearbeitet, die in mir irgendwie ein bisschen mehr geweckt haben. Dann habe ich nach 3 Jahren ein Jahr Elternzeit genommen und als ich zurückgekommen bin, habe ich mich mit dem CEO von Ben & Jerry's zusammengesetzt und habe den Job, den es dann auch nicht mehr gab sozusagen, habe ich gesagt, ich habe einen anderen Eiscreme-Job, noch ein bisschen größeres sogar angeboten bekommen. Und dann habe ich beschlossen, ich verlasse den Konzern, aber ich möchte unbedingt weiter für Ben & Jerry's arbeiten und habe dann mit der Hälfte meiner Zeit sozusagen den ganzen Campaigning Bereich für sozialen, ja, so Social Activism Bereich, wie sich das nannte, also die aktivistischere Seite von Ben & Jerry's aufgebaut und parallel auch noch einige Dinge im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft für Ben & Jerry's gemacht und also wirklich sozusagen mir einen Job kreiert, der all das machte, oder wo ich all das machen durfte, wo ich in dem Moment Lust drauf hatte. Weil ich das Gefühl hatte, dass da kann ich Mehrwert liefern, aber vor allem, weil ich was bewegen konnte in Themen, die mir dann wichtig waren.
Und den hattest du maßgeblich kreiert. Das war nicht so, dass gesagt wurde, okay, die Stelle ist frei, sondern du hast gesagt, okay, das macht aus meiner Meinung oder aus meiner Perspektive Sinn und das möchte ich gerne machen.
Oh, ja, jetzt haben wir einen kleinen
Hänger. Jetzt hat's kurz gehangen, aber ist nicht schlimm. Ich mache einfach nochmal. Hörst du mich jetzt wieder gut?
Jetzt ist gerade die Internetverbindung bei mir ein bisschen runter. Ja, willst du nochmal die Frage noch einmal kurz? Ja, ja.
Genau. Das heißt also, du hast den Job kreiert und maßgeblich auch mitbestimmt, wie er ausgestaltet werden soll, indem du gesagt hast, das sind Themen, die ich für wichtig achte und die mir liegen, die ich gerne machen möchte.
Ja, in der Tat habe ich den Job kreieren dürfen und habe vor allem eine unglaublich privilegierte Situation mir geschaffen. Ich habe gesagt, ich mache den Job nur, wenn ich die ersten 3 Jahre ohne Ziele arbeiten darf. Hintergrund war, dass ich die tiefe Überzeugung hatte, dass wenn man gerade in so einem Bereich, wo man Dinge bewegen möchte im gesellschaftlichen Sinne, dass da Ziele, die messbar sind, sehr schnell das Ganze in die falsche Richtung lenken. Und das habe ich rausverhandelt beziehungsweise mit reingeworfen und es wurde so akzeptiert. Hat sich dann am Ende sogar ein bisschen anders ergeben, dass wir dann doch uns nach dem ersten Jahr, weil sich vieles weiterentwickelt hatte, Ziele gesetzt hatten. Aber erstmal stand da so im Raum fest, dass ich 3 Jahre diesen Job machen darf, ohne mich an irgendwelchen Zielen messen zu lassen, zum Beispiel Anzahl Unterschriften in der Petition oder solchen Dingen.
Genau. Ich finde das super spannend, weil ich finde, das merkt man immer wieder, wenn man selbst sehr klar ist in dem, was man möchte und wie man das machen möchte und das dann auch genauso klar vortragen kann, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man genau das dann auch erreicht. Und ich finde, das zeigt dein Beispiel auch gerade so wunderschön.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Auch wenn sich das manchmal so anfühlt, dass wir so ich sage mal, so strategische Gedanken in jetzt solchen Jobgesprächen zum Beispiel, dass die sich unglaublich richtig anfühlen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, aus meiner Erfahrung ist es selten so, dass das ein guter Weg ist. Also ich habe auch zum Beispiel ganz häufig schon Menschen abgeraten davon, einen Job zu machen, um danach einen bestimmten anderen Job zu erreichen. Also ich glaube, wenn man nicht im Hier und Jetzt Erfüllung findet, sozusagen in dem, was man aktuell macht, dann ist das selten so, dass es dann einen langfristig auch irgendwie Erfüllung bringt.
Mhm. Heute machst du ja nichts mehr für Ben & Jerry's und es gab eine Zeit lang, da hast du, glaube ich, beides parallel gemacht, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Und magst du mal berichten, was denn dein aktuelles Projekt ist, beziehungsweise euer aktuelles Unternehmen und wie es dazu kam, dass ihr das überhaupt an den Start gebracht habt?
Ja, ich hole da mal aus mit einer Sache, die mir auf dem Weg hier gerade zu dem Gespräch eingefallen ist. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum ich den Weg gegangen bin, den ich gleich beschreibe. Und zwar, als wir gemeinsam in der gleichen Firma gearbeitet haben, in einem Gebäude, glaube ich, mit 1000 Mitarbeitern. Da gab es vor dem Gebäude einen großen Spielplatz, wo ein paar Mal die Woche ein kleiner roter Piaggio-Wagen, so ein Kaffeewagen war. Und als er dort hinkam, habe ich mich ab und zu mit dem Betreiber dieses Kaffeewagens unterhalten und habe mich da manchmal in die Sonne gesetzt und habe über Weltpolitik mit diesen super, super spannenden Menschen unterhalten. Und irgendwann meinte er mal zu mir, dass ich der einzige Mensch bin aus den großen Firmen, die da drumherum waren, der jemals mit ihm in Gespräch gegangen ist. Also sozusagen so diese Transaktion des Kaffeeverkaufens und vielleicht irgendwie einen lustigen Smalltalk hinausging. Und ich habe immer so ein, gar nicht artikuliert gehabt, aber ich hatte immer ein Gefühl, dass ich nach ein bisschen stärker nach draußen, dass ich habe ganz stark was vermisst und habe vor allem den Kontakt zu Menschen vermisst, die aus einer ganz anderen Welt kommen als ich. Und ich habe immer gemerkt, dass ich in einer unglaublich engen Bubble auch lebe, obwohl da sehr viele Menschen sind und ich die Menschen tatsächlich auch in dem Jobumfeld immer sehr gemocht habe. Habe ich gemerkt, dass mir da ganz stark was fehlt. Und ich bin ab und zu irgendwie einfach in ganz andere Stadtteile gefahren und habe mich dort einfach in Cafés oder irgendwo hingesetzt, um einfach das Leben woanders zu erleben, weil ich das so sehr mich beschäftigt habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Antrieb, der da hingeführt hat. Gleichzeitig, was ich dann auch wirklich ganz konkret gemacht habe, ist, dass ich bei Ben & Jerry's Dinge kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, dass das bewegt etwas, was ich was in Deutschland auch bewegt werden. Und zwar besonders, wir haben mit der Grayson Bakery gearbeitet, einer Bäckerei aus New York, die über 150 Mitarbeiterinnen hat. Und was die machen ist, die haben im Eingangsbereich dieser Firma haben die eine Liste, wo man sich eintragen kann. Und immer wenn ein Job frei wird in der Produktion der Grayson Bakery, wird die nächste Person auf der Liste eingestellt. No questions asked. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt an ganz vielen Geschäftsideen gearbeitet, aber hatte nie wirklich das Gefühl, dass es sich für diese Ideen lohnt, ja, auch den Komfort des Alltags so ein bisschen aufzugeben. Und irgendwann habe ich einen Freund getroffen. Wir hatten gemeinsam Kinder in der gleichen Klasse und wir hatten einen Tag auf einer Klassenfahrt im Regen oder im Zelt, wo wir das Abendessen den ganzen Tag vorbereitet haben und haben uns unterhalten über Dinge. Und Stefan, der hat zu der Zeit die Wohnungslosenorganisation in Lüneburg betreut mit über 130 Wohnplätzen. Und er erzählte mir von einem Buch, das er gelesen hat von Bernie Glassman, dem Zen-Buddhisten, der die Grayson Bakery betreut hat, und dass ihn das Thema nicht loslässt, weil er festgestellt hat in all seiner Arbeit, auch im Rahmen von sozialen Trägern, ist es so, dass ein ganz wichtiger Faktor, um Menschen sozusagen eine Perspektive zu bieten, ist ein sicheres Zuhause, also ein Dach über dem Kopf. Und das Ganze sozusagen unter sicheren, abgesicherten Bedingungen. Und was aber ähnlich wichtig ist, ist gesellschaftliche Teilhabe am Alltagsleben. Und das ist, wir sind einfach eine arbeitende Gesellschaft. Und das bedeutet, wenn man in Deutschland keine Arbeit hat, dann bedeutet das ganz schnell, dass man ja auch keine gesellschaftliche Teilhabe hat. Stefan hat immer gesagt, 7 Tage Sonntag und kein Geld in der Tasche ist halt auch scheiße. Also es war immer so, oder kein Geld fürs Kino, hat er immer gesagt. Also so, man hat ja schnell die Vorstellung, Leute, die 7 Tage frei haben, leben das entspannteste Leben, ist halt eben leider nicht so, weil man wirklich ganz oft ganz stark ausgegrenzt ist. Und aus diesem Gespräch in Kombination mit ein paar anderen Ereignissen haben wir sehr, sehr kurzfristig entschieden, Heyho zu gründen, die Firma, die wir gemeinsam zu dritt mit Christian, Stefan und ich damals gestartet haben und gesagt haben, wir glauben es im Grunde genau, wie Grayson das gemacht hat, braucht es auch etwas in Deutschland. Wir wollen da Vorreiter sein und wir machen eine Müsli-Rösterei auf, in der Menschen wieder in Arbeit kommen, die aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind aufgrund ihrer Biografien, weil sie lange im Gefängnis saßen, weil sie Suchterkrankungen haben, seelische Erkrankungen, alles Dinge, die häufig oder fast immer dazu führen, dass wenn sie in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel angesprochen werden, ein Ausschlussfaktor sind, also fast alle Mitarbeiter, die bei uns nach längerer Zeit wieder eingestiegen sind, also nach langer Zeit der Erwerbslosigkeit, haben Geschichten zu erzählen, wo sie bei Bewerbungsgesprächen saßen und vor ihrer Nase der schon unterschriebene Vertrag zerrissen wurde und solche Dinge. Ja, und wir haben gesagt, wir glauben daran, wenn wir Menschen die Chance bieten, manchmal ist es die erste Chance, manchmal ist es die fünfte Chance. Wenn wir das im totalen Vertrauen an die Menschen tun und ein buntes Team bauen, dann wird das erfolgreich werden. So, und das ist sicher hochgradig naiv. Gleichzeitig hatten wir so ein bisschen eben Vorbilder, vor allem in den USA. Aber es hat sich vor allem so angefühlt, dass es das menschlich Richtige ist. Also es war gar nicht so sehr Ja, wir haben oft sicher das Argument nach vorne gebracht, dass es dass auch das wirtschaftlich Richtige ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, war es vor allem für das menschlich Richtige. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, weil Firmen ja größere Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden oder so. Und das ist ja nicht nur, es gibt nicht nur diesen berühmten Fachkräftemangel, sondern genauso im Bereich der ungelernten Arbeit gibt es enorme Herausforderungen für Unternehmen. Und deswegen gibt es heute auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit vermutlich dafür. Aber wir haben das damals eigentlich aus einem anderen Antrieb heraus gestartet.
Und das war ja auch noch vor der Zeit, als du diese ganzen Themen Purpose und gesellschaftlicher Impact so stark im Vordergrund standen, ne? Weil das ist ja so über die letzten Jahre auch sehr stark ein Trendthema geworden.
Ja, ich habe das also natürlich auch im Konzern, in dem wir waren, hat das ja schon sehr schnell, haben Marken ja sich ihren Purpose definiert und den auch in den Fokus gesetzt. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich bei Ben & Jerry's arbeiten konnte, war das sehr schnell sogar ein relativ kritischer Blick auf das Thema Purpose, weil Ben & Jerry's tatsächlich auch aus der Idee der Gründer Ben & Jerry heraus sich als wertebasiertes Business gesehen hat. Und das steht tatsächlich in einem gewissen Kontrast zu einem Purpose, sozusagen einem singulären Purpose folgend. Das eröffnet relativ schnell die Möglichkeit zu sagen, naja, wir machen alles so wie immer, aber jetzt sozusagen ganz spezifisch auf ein gesellschaftlich relevantes Thema stürzen wir uns und da wollen wir Veränderungen schaffen. Das ist jetzt in so einem Heyo-Kontext vielleicht auch so, dass wir ein großes Thema haben, aber was es uns wirklich antreibt, ist tatsächlich ein sehr breites gemeinsames Werteverständnis im ökologischen und sozialen Sinne. Und da ist es einfach falsch, 5% der Gesellschaft komplett außen vor zu lassen und Menschen aufgrund ihrer Lebensläufe oder Erkrankungen ja sozusagen komplett aus der arbeitenden Gesellschaft auszugrenzen. Und deswegen tun wir das. Aber wir tun auch, also wir sind 100% biologisch produzieren. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir selbst einfach oder auch ich eine große Leidenschaft dafür für Landwirtschaftsthemen habe und mich damit auch sehr viel beschäftige.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Wir sind, ich glaube, knapp 30 MitarbeiterInnen und das in sehr unterschiedlichen Zeitmodellen allerdings. Also da sind viele Vollzeitkräfte dabei. Vollzeit ist bei uns im Bürobereich frei wählbar zwischen 32 und 40 Stunden. Aber wir haben, ich glaube, bei 30 Mitarbeitern ungefähr, also gefühlt sind es 20 Zeitmodelle. Das ist von jemandem, der aufgrund von Erkrankungen und Sucht verrentet ist und im Zuverdienst nur 160 Euro verdienen darf. Was tatsächlich auch, es gibt auch einige politische Themen, die für uns eine große Herausforderung sind, weil die Person könnte locker oder würde sogar gerne noch viel regelmäßiger kommen. Kann aber aus gesundheitlichen Gründen mehr als 2 Stunden wären nicht gut. Und mit 5 Tagen, 2 Stunden davon kann man nicht leben. Unser Renten ist, oder das System ist eigentlich so aufgebaut, dass man entweder kann man arbeiten oder eben nicht. Und wenn man nicht arbeiten kann, dann darf man eben, warum auch immer, 160 Euro hinzuverdienen. So, da gibt es Leute, die kommen, also genau, kommt zum Beispiel 2-mal die Woche für 2 Stunden und dann von dort bis zu den 40 Stunden gibt es wirklich alles an Zeitmodellen, sehr stark individualisiert, anhand der Bedürfnisse, aber auch anhand der Möglichkeiten tatsächlich, der persönlichen.
Du hattest ja auch vorhin gesagt, das klingt auch so ein bisschen naiv, eure Vorstellung vielleicht. Und ich finde auch, dass man schnell in so ein bisschen vielleicht auch ein romantisches Bild kommt von, ja, die Personen freuen sich dann total, die sind sehr dankbar, alles klappt wie am Schnürchen, es ist total wunderbar. Aber mal so Hand aufs Herz, bringt das auch Herausforderungen mit sich? Und wenn ja, welche?
Total, also es bringt total viele Herausforderungen mit sich, auch wenn wir, im Moment haben wir zum Beispiel eine Phase, ich habe gerade erst jemandem erzählt, dass wir eine unglaublich dramaarme Phase haben, so, was total schön ist, weil es ja so gut mit den Leuten gerade alles funktioniert und trotzdem, ich glaube, überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte und dann gibt es halt auch, weil wir, als wir gestartet haben, haben wir gesagt, das glaubt uns sowieso keiner, das, was wir machen sozusagen, und deswegen, wir starten erstmal mit extremsten Fällen. Also so, ich sag mal, unter den ersten 5 Leuten, die bei uns gearbeitet haben, da waren oder die bei uns begonnen haben, sind Menschen mit wirklich sehr schweren Suchthistorien, Methadon substituiert, vielen Jahren Gefängnis, 8, 9, 10 Jahre Gefängnishistorien, ganz vieles zusammengeworfen. Also das ist selten nur einer dieser Faktoren, sondern ja, das nennt sich auch im Fachdeutsch Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. So steht es auch in unserem Gesellschaftsvertrag, dass wir nie weniger als 30% Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen bei uns arbeitend haben. Und das bringt Herausforderungen mit sich. Wir haben Suchtrückfälle gehabt. Das ist selten eine Herausforderung am Arbeitsplatz, aber wir machen das ja nicht, also wir sagen immer, wir stellen keine Menschen ein, um Hafer zu rösten, sondern wir rösten Hafer, um Menschen einzustellen. Und deswegen ist natürlich, wenn jemand einen Rückfall hat, beschäftigt das uns alle, mich ganz insbesondere, weil ich dann ist auch so, dann wird alles andere abgesagt und dann stehe ich erstmal bei der Person an der Tür und klopfe und ja, versuche alles, das der Person da rauszuholen, wenn ich denn, also wenn ich glaube, dass das für die Person in dem Moment richtig ist. Also da gibt es auch, sind auch sehr, so sowas ist zum Beispiel dann vorab schon abgesprochen, aber ja, also wir haben da tatsächlich auch ein paar nochmal so richtige so Einbrüche gehabt bei einzelnen Personen, aber zum Beispiel Romano hatte bei uns letzten Samstag 3-jähriges Jubiläum. Romano hat es ja so für die Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit Methadon und viel lange Gefängnishistorien. Das war ein ganz schön großer Schritt in eine Vollzeitanstellung für ihn und das hat ja immer wieder viel Kraft gekostet und gleichzeitig ist Romano jetzt eine der ganz stabilen und wichtigen Säulen bei uns in der Produktion. Er ist so, nennt sich selbst Mr. Controletti und hat so einen besonderen Blick und ist dann so intern, so schaut er so drauf und ja, so entwickeln sich Leute weiter, nehmen verschiedene Rollen ein. Eine Person hat in der Produktion angefangen, ist dann später ins Lager gegangen, weil er gemerkt hat, aufgrund seiner Erkrankung ist er gar nicht in der Lage, es zu akzeptieren, dass 10 Kilo Hafer, wenn er die abwiegt, wenn dann 5 Gramm zu viel drin sind, dann hat das ihn so belastet, dass da 5 Gramm mehr Hafer drin waren in der Tonne, dass er das hat nicht seiner Erwartung an Genauigkeit entsprochen und er ist perfekt aufgehoben im Lager, weil damit ist er sozusagen die letzte Kontrollinstanz. Also wenn irgendwas schief läuft beim Produkt, irgendwie mal was das Datum nicht richtig gestempelt ist oder so, spätestens dort fällt es jemandem auf, weil da der sozusagen erst da die perfekte letzte Kontrollinstanz und genau, also so, aber das zurück zu deiner Frage. Es gibt ganz viele Herausforderungen. Am Ende sind die natürlich immer so eine Bestätigung auch, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch irgendwo, weil wenn man sich die Zeit nehmen kann und die auch hoffentlich löst, nicht immer, aber doch in der Regel schon. Und ich glaube, der große Unterschied zu anderen Firmen ist, dass bei uns die Dinge einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Konflikte ernsthafte persönliche Herausforderungen, haben bei uns sozusagen eine Sichtbarkeit und werden besprochen, werden diskutiert. Auch sowas wie Sucht ist nicht so einfach im Stillen. Ich würde mal behaupten, dass es viele Unternehmen gibt, bei denen es gar niemand merken würde, wenn Leute eine Alkoholsucht haben. So, das ist bei uns natürlich eben was anderes. Und deswegen, ich glaube, dass wir gar nicht in vielen Dingen gar nicht so viel anders sind als andere Unternehmen, bloß dass wir über die Dinge eine aktive Gesprächskultur versuchen zu pflegen.
Würdest du sagen, dass dich dieser Job irgendwie am meisten fordert und vielleicht auch ein Stück weit so der schwierigste ist, den du jemals gemacht hattest? Oder der herausforderndste?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja tatsächlich, früher war es für mich immer, ich habe Kinder, die mittlerweile auch schon ein bisschen größer sind, und früher war so in Job gehen tatsächlich oft so ein Ruhemoment, weil es so auf eine gewisse Weise so ein klarer Rahmen war und so. Ich musste mich in Anführungsstrichen nur um ein Thema kümmern, eben nur den Job so und nicht dieses Extra mit vier Kindern und irgendwie Hof hier zu Hause. Ist immer so viel los, dass ich einfach parallel so viele verschiedene Dinge mache. Und das war früher so ein Ruhepunkt, den habe ich jetzt im Job nicht mehr. Das ist vielleicht so ein Unterschied, und es fällt mir, ich weiß nicht, ob das quasi so ein selbstständiges Thema ist, was ich da in der Geschäftsführung mit uns selbst gestartet habe, oder ob es mit der sozialen, mit dem sozialen Aspekt einhergeht. Ich kann mich noch schlechter zurückziehen und sagen, ich mache jetzt einfach mal 3 Wochen frei. Und das ist ja so ein Phänomen, das immer wieder beschrieben ist, auch so dieses Selbstausbeuterische im sozialen Kontext, auch aus NGOs. Ist auf jeden Fall was, wo man gut hinschauen muss. Gleichzeitig, ja, wahrscheinlich kann man sich immer einreden, jetzt gerade ist so eine Phase, wo das einfach mal so sein muss. Aber jetzt gerade ist so eine Phase, wo das einfach so ist. Also es ist einfach gerade auch bei uns ein schwieriges Geschäftsumfeld, bei dem wir vieles auch wieder anders machen, als wir es eigentlich vor einem Jahr geplant hatten. Da ist, wenn zum Beispiel der Bio-Lebensmittelhandel in wirklich größere Strukturprobleme kommt, dann müssen wir woanders Granola verkaufen. Und das gelingt auch. Firmenkundengeschäft ist für uns ganz, ganz wichtig. Viele, viele Firmen bestellen für ihre Mitarbeiter, weil sozusagen, das ist zum einen einfach ein netter kleiner Gruß, aber es erzählt eben auch eine Geschichte, und es ist so eine, es zeigt auch so ein bisschen die Haltung von den Firmen, und deswegen wird das wahnsinnig gern verschenkt. Und es ist besonders, dass wir Firmen haben, die eigentlich jedes Jahr immer was anderes geschenkt haben, und wir haben ganz viele, die das zu uns gesagt haben und jetzt zum dritten Jahr, oder das dritte Jahr in Folge bei uns für Mitarbeiterinnen oder Kundinnen bei uns kleine Geschenkpakete einkaufen. Also insofern ist der Aufwand, der gerade reingeht, sehr, sehr groß. Und irgendwie ist es wahrscheinlich der herausforderndste Job. Und es ist halt vor allem ein Job, den ich nicht, also ich stehe eigentlich, habe ich nicht mehr die Option im Moment zu sagen, dann lasse ich es halt. Also das war immer sonst eine Möglichkeit. Und jetzt im Moment ist es so, ich habe so starken Antrieb, dahin zu kommen, dass die Firma keinerlei Abhängigkeit von mir als Menschen hat, weil das einfach hochgradig ungesund ist, meines Erachtens, für die Firma, aber auch für mich im Zweifelsfall. Und das ist so mein großes Ziel. Da bin dann nicht nur ich so, aber das, dass wir einfach es schaffen, dass die Firma für sich so sehr stabil ist, dass sie ganz alleine erfolgreich sein kann.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Was machst du denn so den ganzen Tag und für was bist du denn genau zuständig bei euch bei Hey Ho?
Also auf dem Papier bin ich Geschäftsführer einer von zweien. Und was ich mache, ist wirklich ein wahnsinnig buntes Potpourri von Vertriebsthemen, dass ich mit den Einkäufern von Bioketten oder von anderen großen Handelsketten Kontakt habe, dass ich bin in Marketing und Produktentwicklung eingebunden ganz stark. Also so, wir haben Granolas, die wir rösten als Kern. Jetzt haben wir noch eine neue Serie mit Granola Nut Butter Aufstrichen entwickelt. Das ist ein Produkt, das es so noch gar nicht gab. Das heißt auch wirklich Neuland. Wir sind ein winziges Team. Wir sind im gesamten Bürokontext 5 Menschen. Und da ist sogar die Produktionsleitung schon mit dabei. Also so, das ist wirklich auch winzig klein im Büro und viel in der Produktion. Und dann jetzt zum Beispiel gerade machen wir Jahresgespräche mit allen Mitarbeiterinnen und zwar mit allen alle Mitarbeiter kriegen mit Markus und mir, also Markus leitet die Produktion und mit mir zusammen ein Personalgespräch, egal ob 2x2 Stunden oder Vollzeit, egal ob wie lange sie schon da sind. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade sehr, sehr intensiv, aber auch eine fantastische Erfahrung. Und tatsächlich, ja, die Mehrzahl der Personen, auch wenn sie vorher schon Jobs hatten, für die ist das erste Mal, dass sie ein Personalgespräch haben.
Ach, Wahnsinn, also, wirklich?
Ja, also wir haben tatsächlich Leute, die in 4, 5 Firmen gearbeitet haben im Bereich, ja, wir haben eine, die ist Konditorin oder andere, die in hilfsarbeitenden Jobs irgendwo gearbeitet haben, egal wo, also es auch im produzierenden Gewerbe ist das nicht üblich, Personalgespräche scheinbar zu führen, also so zumindest in dem kleinen Team, das wir bei uns haben.
Wahnsinn, das war mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst, ne? Aber ich komme ja auch aus einem ganz anderen Umfeld, da ist das irgendwie ganz klar und gang und gäbe, dass man dann am Jahresende sein Gespräch hat. Ja, Wahnsinn.
Ja, und das ist vielleicht so das, was mich auch gerade ganz stark umtreibt, das ist noch ein weiterer Themenbereich, den ich mache, ist so diese ganze Idee von New Work und anderen Arbeitsweisen, die ist sehr stark aus einer akademischen Welt heraus geboren, von der Minderheit, die ihre Arbeit an Schreibtischen verrichtet und lässt zum größten Teil die produzierende Gesellschaft irgendwie außen vor. Und wir wollen das eben ändern und wir wollen das nicht nur in unserem ganz Kleinen ändern, sondern wir haben gesagt, wir wollen den Beweis antreten, dass das funktionieren kann und wollen in dem nächsten Schritt Methoden entwickeln, Workshops und Tools entwickeln, um das weitergeben zu können. Wir haben relativ häufig Anfragen von Firmen, so wie macht ihr das eigentlich? Teilweise fragen uns Leute, ja, ich würde das ähnlich gerne machen. Hab jemanden, den ich hier einstellen will, der saß 7 Jahre im Gefängnis, aber ich traue es mich nicht. Also so ganz unterschiedliche Anfragen, die wir zu dem Thema kriegen. Und eigentlich sind wir noch nicht in der Lage, Menschen quasi, ja, wie so ein Werkzeugkasten an die Hand zu geben. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren zusammen mit der Leuphana Uni in Lüneburg entwickeln, wissenschaftlich erforschen, aufarbeiten und wirklich auch ja, die entsprechenden Tools veröffentlichen und frei zur Verfügung stellen, weil wir glauben, dass das eigentlich überall geht und jeder könnte. Es bedarf allerdings auch durchaus ein Hinterfragen seines des eigenen Selbstverständnisses, was so unternehmerische Fragen angeht. So, wie will ich eigentlich mit Menschen interagieren? Also da. Aber da werden wir dann noch ganz viel veröffentlichen. Mhm. Und das ist was, wo ich gerade ganz stark eingebunden bin und wo ich auch viel Leidenschaft habe.
Das heißt, es geht wahrscheinlich auch viel in die Richtung, was ist die Haltung des Unternehmens und wirklich wertebasiert hier auch nochmal anzufangen, sich vielleicht auch ein Stück weit neu zu erfinden und die eigene Haltung nochmal neu zu überdenken und eben nicht einfach zu sagen, New Work heißt jetzt entweder flexible Arbeitszeiten oder wir stellen hier noch einen Tischkicker mit rein oder ein Bällebad oder wie auch immer, sondern tatsächlich nochmal so im eigenen Wirken und im eigenen Tun und wie ich mit Menschen umgehe, da ist wahrscheinlich noch ganz viel zu tun und da liegt noch ganz viel vor uns, richtig?
Mit Sicherheit, also ich glaube, da vielleicht auch aus der Erfahrung, die wir jetzt bei uns sammeln von Leuten, die woanders vorher waren, sehen wir ja auch, also teilweise ist für mich wirklich erschreckend, aus anderen Betrieben zu hören, so die Vorerfahrungen von Mitarbeitern. Und das zu erleben, das, also zu hören, da, ja, es scheint noch ganz schön viel zu tun zu sein. Das Gute ist, dadurch, dass es stärker ein Arbeitnehmermarkt wird, führt gar nichts dran vorbei. Und ich hoffe, dass wir Menschen eben auch so ein bisschen Ängste nehmen können und darüber die Mittel an die Hand geben können, das ähnlich anzugehen. Und das versuchen wir.
Ich finde, ihr seid ja wirklich auch ein grandioses Beispiel. Was ist denn, wenn jetzt jemand zuhört? Und ich weiß, dass natürlich auch ganz viel aus Gesprächen mit meiner Community, dass ganz oft ja auch so ein bisschen die Sichtbarkeit an, ich sage jetzt mal, tollen Unternehmen oder Unternehmen mit einem wirklichen Sinn auch fehlt. Was ist denn, wenn jemand da ist und sagt, okay, ich würde so gerne mich irgendwie beruflich neu verändern und da gibt's ja auch viele, ne, NGOs oder soziale Unternehmen oder wie auch immer da draußen, aber irgendwie finde ich die nicht, ne? Vielleicht wusste ich auch gar nicht, dass es Heyho davor gab. Wie würdest du denn sagen, wie kann man denn so ein bisschen diese Goldstücke da einfach finden? Hast du da eine Idee?
Es ist also auf jeden Fall insofern eine Herausforderung, dass natürlich gerade so als, wenn man keinen direkten Draht in eine Organisation hat, oder in Organismen hat, dass man gar nicht genau beurteilen kann, nur schwierig beurteilen kann teilweise, wie ist das wirklich, weil am Ende ist ja diese Kombination, die meisten Arbeitssuchenden oder Leute, die sich irgendwo bewerben wollen, suchen, ist ja eine Kombination aus Werten im unternehmerischen, sozialen, ökologischen Sinne zu haben und das aber gepaart mit Menschen, mit denen man sich gerne umgibt. Also sozusagen diese das eine sind die gelebten Werte und das andere sind einfach die Menschen und das muss halt irgendwie zusammenpassen. Ganz häufig passt das gar nicht. Also es gibt Unternehmen, die unglaublich gute Arbeit zum Beispiel im ökologischen Nachhaltigkeitssinne machen, wo ich aber mich nicht wohlfühlen würde, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann würde ich auch niemals einen guten Job machen und vor allem nicht glücklich werden. So. Und es kann sein, dass ich vielleicht ein Unternehmen habe, wo ich auf den ersten Blick gar nicht so sehr deren Haltung oder sozialen, ökologischen Impact wahrnehme, wo aber einfach die Leute so, die Menschen, ob das jetzt über alle Ebenen, würde ich sagen, ist das eigentlich ein Ding, wenn die passen, dann ist das erstmal so die aller wichtigste Basis. Ich bin da total überzeugt, dass es muss sozusagen dort starten. Und trotzdem, glaube ich, ist das Bedürfnis, Leute zu finden oder Firmen zu finden, die ganz stark Werte auch wirklich in ihr Handeln umwandeln, ist enorm groß und ist wahnsinnig schwierig. Es gab jetzt diesen riesig großen Beifall für das, was Yvonne Chouinard bei Patagonia gemacht hat, dass er die Firma ins Verantwortungseigentum überführt hat und häufig kam auch, also habe ich dort sozusagen Kommentare gesehen, wie toll das ist, was der macht aus Bereichen, wo ich weiß, deren andere, also gerade aus Firmen heraus, die niemals solche Schritte gehen würden, wo diese Haltung halt immer in so einer nach außen Kommunikation bleibt, aber nie wirklich tief in den Alltag sickert. Und so, und ich habe eine ganz starke Meinung, dass es nicht tatsächlich gar nicht möglich ist, Profit und also oder Profitabilität und Werte oder Nachhaltigkeit, sozusagen so Missions auf gleicher Ebene zu haben, sondern ich glaube, man muss sich als Unternehmen tatsächlich entscheiden, ist mein Ziel Profit und versuche ich das auf möglichst nachhaltige Weise zu erreichen, oder ist mein Ziel wirklich irgendeine ein gesellschaftlicher Mehrwert, und auch dann ist Profitabilität durchaus ein Mittel zum Zweck, aber ich glaube nicht, dass die Dinge nebeneinander stehen können. Mhm. So, und ich glaube nämlich zum Beispiel auch, dass sie bei Patagonia haben sie nie nebeneinander gestanden. Mhm. Es ist jetzt nur formell sozusagen in der Unternehmensstruktur nicht mehr veränderbar. So, das ist gut so. Und genau, also insofern vielleicht kleiner Tipp, wenn Leute suchen, erster Start, wir sind noch nicht im Verantwortungseigentum, aber sind auf jeden Fall noch so strukturiert, dass wir die Firma irgendwann in Verantwortungseigentum überführen können, wenn wir dann die Finanzierungsformen finden, um das zu erreichen.
Magst du auch erklären, was das bedeutet vielleicht?
Ja, Unternehmen im Verantwortungseigentum, auch in Deutschland gibt es die Purpose-Stiftung, die wo man sich auch so sehr viele Unterlagen vielleicht mal anlesen kann. Grundsätzlich bedeutet das, dass das Unternehmen sich im Grunde selbst gehört, beziehungsweise dass alle Stimmrechte im Unternehmen liegen und dass das Unternehmen vor allem nicht verkäuflich ist. Das heißt, dass ja die Struktur so konstruiert ist, dass das Unternehmen nicht verkauft werden kann. Das heißt sozusagen, wir zum Beispiel in der Formel im Fall von Heyho könnten dann keinen Exit machen, könnten nicht irgendwie für 300 Millionen Euro an Kellogg's verkaufen, sondern das Unternehmen ist nicht verkäuflich. Die Gewinne müssen reinvestiert werden oder gespendet werden im Sinne des Unternehmens, also sozusagen im Unternehmenszweck dienend. Und was auch noch gedeckelt ist, sind die Gehälter sozusagen. Also es kann niemand übermäßig Geld aus der Firma extrahieren. So. Ich glaube, ich bin nicht gut im Erklären davon. Aber es gibt sehr spannende, gibt auf jeden Fall viele Leute, die das deutlich besser erklären könnten. Gibt einige Firmen, die diesen Weg gegangen sind. Auch Goldeimer zum Beispiel, die ja eigentlich Teil von der Viva Con Agua vom Netzwerk sind mittlerweile im Verantwortungseigentum. Einhorn ist, glaube ich, ein bekanntes Beispiel in Deutschland.
Das heißt, man einmal googeln und da so ein bisschen schauen, um einfach mehr Brands, mehr Unternehmen, mehr Social Businesses vielleicht auch zu kennen und da dann dezidiert nochmal auf der Seite zu schauen, haben die vielleicht gerade irgendwie eine Stelle offen, die mich interessiert.
Genau, das ist auf jeden Fall so ein guter Filter schon mal zu sagen, so, wenn die im Verantwortungseigentum sind, dann kann ich mir schon mal relativ sicher sein, dass da nicht eigentlich doch andere Werte hinterliegen. So, da muss ich nicht sozusagen diesen Abgleich die ganze Zeit machen. Das ist schon mal ein ziemlich guter Weg. Ansonsten, wir sind Teil des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands, SEND. Auf jeden Fall mal auf die Seite schauen und sich die Mitglieder durchforsten und gucken, wer ist denn dort organisiert. Das sind auf jeden Fall auch Unternehmen mit einer ganz starken Haltung und einer Wirkungsidee sozusagen. Also das vielleicht nur so als erster Startpunkt.
Sehr gut. Und ich finde, was man auch immer noch mal ganz schön machen kann, ist zum Beispiel auch bei euch zu gucken, ne, mit welchen anderen Marken kooperiert ihr zum Beispiel. Und so kann man natürlich dann auch noch mal gucken, okay, die scheinen irgendwie auch so ähnliche Haltungen zu haben, dass sonst würden sie nicht miteinander kooperieren, und da dann auch so ein bisschen noch mal quer einfach noch mal zu schauen. Wie kann man denn euch und eure Mission am besten unterstützen? Ich weiß, es wird jetzt eine taffe Frage für dich. Aber wenn jemand sagt, ich finde es total großartig, was kann man denn tun? Wie kann man euch am besten supporten?
Also für uns, klar, wir leben davon, dass wir Menschen in handwerkliche Arbeit bringen. Leute produzieren bei uns herausragende Frühstückskreationen, so, das ist ganz stark auch identitätsstiftend, diese Arbeit mit hochwertigen Lebensmitteln. Und das Ganze funktioniert nur, indem wir die auch verkaufen. Deswegen ist das sicherlich der allererste Punkt, gerade jetzt zu Weihnachten oder auch sonst. Wir haben einfach sehr viele, sehr treue Konsumentinnen, die uns teilweise schon sehr lange begleiten, weil sie sagen, es schmeckt einfach und außerdem wird es auch sehr häufig verschenkt. Das heißt, das ist der erste Faktor. Und das zweite ist aber sicherlich auch tatsächlich uns weiter, vielleicht auch ein bisschen noch auf den, ja, verfolgen auf Social Media und auf der Webseite, was wir in den nächsten, ja, 12 Monaten zu diesem Thema Workshops, bei uns läuft das unter dem Titel intern Heyo Academy, veröffentlichen werden, weil ich glaube, man kann diese Idee unterstützen, indem man sie einfach weiterträgt, davon vielleicht erzählt, aber sie auch einfach umsetzt. Also es gibt auch schon Unternehmen, die sich davon inspiriert haben lassen und tatsächlich einen ähnlichen Weg gehen und auch schon richtige Leute eingestellt haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist einfach tatsächlich mit uns zusammen zu tun, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, die da vielleicht keine Chance haben. Und das hilft der Idee und darum geht es eigentlich.
Und zum Abschluss, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der oder die ihren Traumjob oder seinen Traumjob noch nicht so ganz gefunden hat, was wäre denn für dich so ein Tipp?
Vielleicht ist er ja bei Heyo, also gerne einfach mal melden. Wir werden sicherlich auch noch viele Leute einstellen, auch wenn wir jetzt ein kleines Team sind, wird es da sicherlich noch Platz geben für Menschen, die gerne was bewegen wollen. Und ansonsten sich treu bleiben. Also das ist wirklich so schwer das fällt. Ich habe selbst in meinem Arbeitsleben oder in meinem Bewerbungsleben auch teilweise Phasen gehabt, wo ich da nicht mehr so ganz dran geglaubt habe an manche Dinge. Und ich bin aber doch relativ treu geblieben, auch wenn es mir manchmal fast anders passiert wäre. Und rückblickend bin ich so sehr froh, dass ich mir treu geblieben bin, in Momenten, wo ich eigentlich fast ja schwach geworden bin, weil ich keine Lust mehr hatte, nur Absagen zu bekommen oder so. Also ja, sich treu bleiben. Es wird auch ein Arbeitnehmermarkt werden. Das heißt, und lieber nochmal vielleicht einen Job suchen, der einen eben ernährt für einen Zeitraum, um dann wirklich den passenden Job später anzunehmen.
Glaubst du, den gibt es für jeden da draußen, den passenden Job?
Ja, den passenden Job, also ich glaube, dieses ganze, diese Idee von Traumjob ist ja schon eine hochgradig privilegierte, und ich glaube nicht, dass es den so in, ich glaube sowieso nicht, dass ein Job so das Ding ist, so, also es ist für Arbeit überhaupt zu haben, es ist für unsere Mitarbeiter natürlich eine ganz andere Situation, es ist einfach ein, also was für mich Arbeit eigentlich sind bedeutungsvolle Begegnungen auf Augenhöhe, so im Alltag, und da gemeinsam etwas schaffen gehört da irgendwie dazu. Deswegen so, ich finde diese Glorifizierung von dem einen Job tatsächlich sogar sehr, ja, fast schwierig. Ich glaube, dass das sogar fast ein bisschen schädigen. Also es kann so viele Schmerzen zufügen, so kleine Verletzungen, so danach zu suchen, den ganzen, so dieser ewige, diesem ewigen Traum hinterherrennen. Das ist in der Zeit, wo man heute so viele Möglichkeiten hat. Es gibt ja immer den in der Theorie besseren Job oder der zumindest, in dem wir auf Instagram oder wo auch immer oder auf LinkedIn gelebt wird, besser aussieht. Und ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen hier gerade den Faden verloren, aber es ist für mich tatsächlich eher so, dass ich nicht glaube, dass man dem großen Traumjob hinterherrennen sollte. Was aber nicht heißt, dass man seine Werte für einen Job aufgeben sollte.
Und trotzdem gibt es ja da draußen sicherlich einen Job, der eben zu einem selbst passt und bei dem man sich selbst treu bleiben kann. Ich glaube, da passt das eigentlich auch nochmal ganz schön.
Unbedingt. Und wer sagt, also manchmal muss man es auch einfach ausprobieren, weil man kann ja auch gar nicht, zum einen weiß man vorher nie genau, was es ist, außerdem ändern sich die Dinge. Die Kollegen ändern sich, die Firmen ändern sich, man selbst ändert sich. Also ein Job, der vielleicht heute für mich der Traumjob ist, weil er einfach genau passt, der ist es vielleicht in 2 Jahren nicht mehr. Und ich habe in meinem alten Job sehr viel Geld verdienen können, habe jetzt in dem heutigen Job sozusagen nur noch einen Bruchteil meines Gehalts. Aber das ist natürlich auch ein Privileg, sich das dann leisten zu können. Aber das ist für heute der richtige Job für mich. Was es in 5 Jahren ist, we will see.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Geschichte und deiner Ratschläge beziehungsweise Tipps und Ideen. Und ja, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Dankeschön, Tim.
Vielen Dank, Kerstin.
Ich hoffe, du fandest das Interview genauso bedeutungsvoll und inspirierend wie ich. Falls du mal auf die Seite von Heyho gehen möchtest und vielleicht auch mal die Produkte auschecken möchtest, ist die Adresse goheyho.com. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Shownotes. Da findest du auch nochmal alle anderen Kanäle von Heyho. Mein Favorit, das ich auf jeden Fall super gerne esse, das Granola ist zum einen das Soul City. Das ist so ein süß-salziges Granola, das super, super lecker ist. Und dann gibt's noch eins mit schokolierten Brezeln. Das finde ich auch richtig, richtig gut und kannst auf jeden Fall mal probieren. Ansonsten bietet Heyho auch super schöne personalisierte Firmengeschenke an. Das ist vielleicht auch eine schöne Idee, falls du noch was für dein Team oder dein Unternehmen suchst, jetzt für die anstehende Weihnachtszeit. Und ja, ansonsten schreib mir einmal sehr, sehr gerne, wie dir denn diese neue Reihe gefallen hat oder diese erste Folge aus der neuen Reihe, wo Menschen, die ihren Traumjob bereits gefunden haben, darüber berichten, erzählen, was sie begeistert, wie sie dorthin gekommen sind und was sie da eigentlich jeden Tag machen und bewegen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, auf LinkedIn, auf Instagram, per E-Mail, wo auch immer. Wünsche dir einen großartigen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.